Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Ja, die EZB kann sich auch ein bisschen rausreden. Also sie wird ja jetzt nicht den eigentlichen Leitzins anheben müssen dieses Jahr. Sie kann ja den negativen Einlagezins für die Banken auf Null heben.
Aber dass sie sagen, jetzt müssen wir doch den Bremsvorgang hier mal einleiten und langsam sozusagen doch kommunizieren, dass sich das ändern wird. Und ich wäre nicht überrascht, wenn sich da in diesem Jahr noch einiges tun würde.
John Maynard Keynes hat das ja dem Vernehmen nach irgendwann mal deutlich gesagt, dass er seine Meinung ändert, wenn sich die Fakten ändern.
Also man muss nicht immer gleich das schärfste Schwert auspacken.
Man darf nicht vergessen, dass wir in einer Situation sind, in der die Staatsverschuldung viel, viel, viel höher ist zur Lage in den 60er, 70er oder 80er Jahren.
Die Welt entwickelt sich weiter und man macht das, was sie bayesianisches Updating nennt. Man korrigiert seine Einschätzung.
Ja, wie üblich zum Anfang ein kleiner Eindruck dessen, was heute folgt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin und mir zugeschaltet sind wieder unsere beiden Chefökonomen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen wieder ein bisschen durch die Wirtschaft zu laufen. Lars Feld aus Freiburg und Justus Haukapp aus Düsseldorf, oder?
Ja, hallo auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer. Durch die Wirtschaft laufen, das hört sich ja nach einem Kneipenbummel an, aber du meinst einen Streifzug durch die Welt der wirtschaftswissenschaftlichen oder wirtschaftspolitischen Themen, die wir heute wieder vornehmen wollen und freuen uns, sie mitzunehmen.
Das tun wir, aber es wird keine leichte Reise, denn wir begeben uns auf ein neues in die Welt von Inflation und Geldpolitik. Bei der EZB hat sich ja nun doch was getan. Wir hören mal, wie Christine Lagarde die Inflationsentwicklung zuletzt eingeschätzt hat und wonach Sie dann direkt anknüpfen können.
Concerning inflation, with the upside surprise that we have seen first in December, second in January, I can tell you that there was unanimous concern around the table of the Governing Council. And we are all concerned to take the right steps at the right time. On the other question of the rate hikes, you know, I never make pledges without conditionalities. And it is even more important at the moment to be very attentive to that.
Was wir natürlich jetzt haben, wenn wir an die Preisfront schauen, das ist eine sehr unsichere Situation, ehrlich gesagt. Die war das ganze letzte Jahr schon so, aber zunehmend hatte sich dann im letzten Jahr dann doch eingestellt die Einsicht, dass die Inflation stärker werden wird als ursprünglich gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nur vorübergehend ist, immer mehr abnimmt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die EZB relativ schnell vom Dezember auf den Februar ihre Strategie anpasst. Auch angesichts der tatsächlichen Entwicklungen, aber eben auch angesichts der politischen Diskussionen, die stattfinden. Und das ist schon eine Überraschung für viele Finanzmarktteilnehmer in Europa, dass das stattfindet. Und so reagieren dann auch die Märkte. Das merkt man beispielsweise im Hinblick auf die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar. Wir sehen es auch auf den Kapitalmärkten. Also die Risikoaufschläge, die Italien und Griechenland zu zahlen haben, sind nach oben gegangen. Wir haben das Thema ja schon mehrfach diskutiert und versucht auch so ein bisschen abzuwägen, was sind die transitorischen Elemente, was ist also nur vorübergehend und was sind Gefahren für die permanente Entwicklung. Und ein wesentlicher Punkt, der mir immer wichtig gewesen ist in unseren bisherigen Diskussionen, das ist die Art und Weise, wie diese hohe Liquidität, die die EZB bereitstellt, in die Wirtschaft hineinkommt. Auch differenzierend zu den 10 Jahren nach der Finanzkrise. Der Transmissionsmechanismus jetzt ist vor allem über die Staaten. Ja, also die EZB refinanziert die Mitgliedstaaten des Euroraums auf den Sekundärmärkten. Im Falle Italiens zu fast 100%. Und wenn das jetzt langsam aufhören sollte, dann werden wir Marktbewegungen haben. Aber es ist auch der Ort, an dem es aufhören soll, damit wir in der mittleren Frist eben eine weniger expansive, vielleicht dann irgendwann sogar restriktive Geldpolitik bekommen und die Inflationsentwicklung auch wieder in den Griff kriegen. Ich denke, das ist die richtige Vorgehensweise und die EZB bereitet jetzt ganz allmählich auf diese Entwicklung vor.
Ich würde das mal, vielleicht ist das ein bisschen zu simpel, aber doch so erklärend sagen, die Geldpolitik, die sehr expansiv war, das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit einer gelockerten Bremse. Die Bremsen sind gelockert worden und das heißt nicht automatisch, wenn man die Bremse lockert, dass das Auto schneller fährt. Aber wenn es dann schneller fährt, kann man es eben auch nicht mehr so richtig aufhalten. Das ist das, was wir jetzt auch beobachten. Wir sehen, wir haben angebotsseitig unheimliche Knappheiten und das treibt die Preise nach oben und es gibt jetzt keine Bremse mehr, dadurch, dass die Geldpolitik sehr expansiv war. Wäre sie nicht so expansiv gewesen, hätte man jetzt einfacher bremsen können. Wenn man jetzt sozusagen in der schnellen Fahrt ist, ist es nicht mehr ganz so leicht, diesen Preisauftrieb zu bremsen. Ja, ohne diese Angebotsverknappung auf verschiedenen Märkten, ob es die Energiemärkte sind, die oder auch die Arbeitsmärkte oder andere, die alle preistreibend werden, hätten wir das vielleicht momentan nicht, diesen starken Preisanstieg. Aber wenn er erstmal da ist, ist es halt ganz schwer, den jetzt wieder, oder ist nicht ganz so leicht, sagen wir so, den einzufangen.
Ja, vor allen Dingen ist es natürlich schon so, dass angesichts der Natur dieser Inflation, wie wir sie jetzt haben, die ja vor allen Dingen über eine Verknappung auf der Seite des gesamtwirtschaftlichen Angebots zustande kommt, was viel auch mit Lieferengpässen und Ähnlichem zu tun hat, die EZB kann dabei relativ wenig akut machen. Also keine Notenbank kann hier viel akut machen. In den USA ist es ein bisschen anders gelagert, weil die Inflationsentwicklung dort sehr stark durch die sehr expansive Fiskalpolitik zustande kommt. Das ist also noch stärker als bei uns und deswegen vor allen Dingen aus dem Inland her getrieben. Deswegen hat die Fed hier Möglichkeiten. Die EZB sieht sich einer Situation gegenüber, dass die Preisentwicklung viel stärker aus dem Ausland getrieben ist, etwa über die Energiepreise, aber auch über andere Rohstoffpreise, die vor allen Dingen auf die unterbrochenen Lieferketten zurückgehen. Und so hat sie Mühe, das wieder einzufangen. Das ist das, was du beschreibst, dass man da so Schwierigkeiten hat, wenn das Auto mal so richtig schnell unterwegs ist, mit dem Maserati mit 400 km/h da rumzufahren, da kann man nicht so ganz schnell in 25 Metern wieder auf 80 km/h runterkommen. Ja? Aber es kommt ja gar nicht darauf an, dass wir jetzt im laufenden Jahr dann schon wirklich zu Senkungen der Inflationsrate kommen durch die Geldpolitik, sondern es kommt darauf an, dass die EZB die richtigen Signale setzt, damit wir Preis-Lohn-Spiralen verhindern und dann eine noch dauerhaftere Inflationsentwicklung bekommen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass sie mit ihren Maßnahmen versuchen muss, erstens dort anzusetzen, wo die Transmission liegt, nämlich bei den Staaten. Das bedeutet, sie muss ihre Anleihekäufe verlangsamen. Und zweitens Signale setzt an Konsumenten und Investoren, dass sie das wieder in den Griff kriegt, und zwar relativ schnell. Und dazu braucht es jetzt dieses Jahr keine Zinserhöhungen in großem Stil, wie die Amerikaner das machen. Es würde schon ausreichen, wenn der negative Einlagenzins für die Banken auf null hochgeht. Das ist zwar auch eine Zinserhöhung, aber dann doch eher eine spezifische, die eine psychologische Wirkung hat.
Ich will noch einen anderen Punkt vielleicht machen. Für die Bundesregierung wird das aus meiner Sicht auch eine Herausforderung jetzt sein. Denn die Bundesregierung will ja, die hat jetzt nicht die Aufgabe, die Inflation zu bekämpfen, aber die wollen ja doch zahlreiche Projekte anschieben und eher eine etwas expansivere Fiskalpolitik betreiben. Das heißt also, der schafft tendenziell zusätzliche Nachfrage auf den Märkten, wo es schon große Knappheiten gibt. Das ist sicherlich auch alles wichtig und richtig, dass man das macht, aber das dient natürlich nicht dazu, die Inflation einzubremsen.
Du hast ja natürlich völlig recht, dass dann, wenn die Fiskalpolitik weiter expansiv bleibt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gestärkt wird und das in der Situation überhaupt nichts bringt, also kontraproduktiv ist. Insofern sind auch Maßnahmen, die nun spezifisch darauf gerichtet sind, die Inflationseffekte zu kompensieren, schwierig, ja, je nachdem, was man genau macht. Ob das, was die Bundesregierung jetzt vorhat, wirklich noch so eine expansive Fiskalpolitik werden wird, das muss man abwarten. Also in der gegenwärtigen Situation muss man auch klar sagen, der Finanzminister sollte noch deutlich stärker signalisieren, dass die Wünsche seiner Ressortkollegen nicht umsetzbar sind. Die haben ja Ausgabenwünsche angemeldet, die jetzt im laufenden Jahr 70 Milliarden über dem geplanten Betrag liegen. Und das sind sowieso schon knapp 100 Milliarden zusätzliche Netto-Neuverschuldung geplant. Das geht so nicht. Und in der mittelfristigen Finanzplanung über 400 Milliarden mehr ausgeben zu wollen, ist einfach Wahnsinn. Ja? Also vor dem Hintergrund werden sich das Duo Lindner und Gatzer bewähren müssen, auch in ihrer Zusammenarbeit bewähren müssen, um die Ausgabenwünsche wieder in den Griff zu kriegen. Ich würde aber sagen, nicht generell bedeutet das, dass die großen Zielsetzungen, die man vor sich hat, ob das nun allgemeine Infrastruktur ist, spezifische Infrastruktur für die Digitalisierung, Klimaschutz, was auch immer, dass für diese Maßnahmen notwendige Investitionen zwingend eine expansive Fiskalpolitik sein müssen. Man kann ja in der Summe die Staatsausgaben hinter der Entwicklung der Einnahmen zurückfallen lassen und Prioritäten so setzen, dass vor allen Dingen investiert wird. Und auch was wir im Hinblick auf die Investitionen an dieser Stelle schon mehrfach diskutiert haben, es ist ja alles andere als einfach, eine Investition in Deutschland auf die Straße im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen. Ja. Wir haben ja nicht umsonst dieses Problem der zusammenbrechenden Brücken. Das hat nichts damit zu tun oder wenig damit zu tun, dass das Geld fehlt, sondern es hat vor allem damit zu tun, dass es in der Planung nicht klappt und dass es eine ganze Menge von Klagen dagegen gibt und dieses ganze Dilemma, vor dem wir da stehen.
Genau, aber das will ja gerade die Bundesregierung beenden. Oder,
viel Spaß, ja.
Sagen wir beenden nicht, aber die verbessern. In einer Dreiparteienkoalition ist das sicherlich noch mal schwieriger, allen die Wünsche auszuschlagen, weil da braucht ja auch jeder was für seine Klientel. Und nun hat Robert Habeck das Wirtschaftsministerium und der muss sich dann um die Energieinfrastruktur kümmern. Aber die FDP hat das Verkehrsministerium, da muss man dann auch was tun für die Infrastruktur. Ja. Ich habe den Eindruck, das wird schwieriger, alle Wünsche auszuschlagen.
Ja, weißt du, das kommt drauf an. Also wenn alle betroffen sind, ist es auch einfach.
Gut, das werden wir sehen.
Da kann man ja auch klar sagen, wir im Verkehrsministerium, jetzt setzen wir einen Teil nicht um und dann könnt ihr halt im Klimaministerium und im Arbeitsministerium auch nicht so viel umsetzen. Also ich glaube, dass man das schon auch klar vertreten kann. Der Rahmen ist ja gesetzt, der finanzielle Rahmen für jedes Ressort. Und da wird man dann die Kabinettsmitglieder runterhandeln müssen.
Das wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe.
Ja.
Also kommt die Inflation natürlich jetzt nicht gerade hilfreich dazu.
Ja, das weiß ich nicht. Ich finde schon, dass das hilfreich ist. Weil auf der anderen Seite kann man ja klar sagen, jetzt noch mehr Staatsausgaben befeuert die Inflation. Und man kann auch ganz klar sagen, lass uns doch bei den Knappheiten, die wir haben, auch bei den Investitionen, durchaus zulassen, dass die Verlangsamung der Investitionstätigkeit, die wir sonst immer hinnehmen müssen, dass die jetzt auch dieses und nächstes Jahr noch stattfindet, diese Verlangsamung. Denn im Moment geht das alles nur in die Baupreise hinein. Also da wird nicht mehr gebaut, sondern die Preise steigen einfach. Und dann hat man auf diese Art und Weise mehr ausgegeben. Aber es hilft ja auch nichts. Ja? Also vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass man auch ein paar Argumente hat, manche Dinge aufzuschieben.
Ja, ich bin gespannt. Sozusagen, man wird ja auch was vorweisen müssen in 4 Jahren. Und Dinge, die man sehen kann, sind immer besser vorzuweisen, als zu sagen, die Inflation war 2% niedriger, als wenn wir mehr gebaut hätten.
Man merkt ja doch schon in den Diskussionen, die wir gegenwärtig führen, dass diese hohe Inflation vor allen Dingen bei den geringen Einkommen ankommt. Extrem. Das ist vielleicht bei den Grundsicherungsempfängern noch verkraftbar in gewissem Sinne, wenn die Politik schnell genug reagiert und die Transfersätze, die bei höheren Heizkosten, Stromkosten und so weiter auftreten, relativ rasch nach oben korrigiert. Aber bei Beziehern niedriger Einkommen, die keinerlei Transfers bekommen, ist es deutlich schwieriger. Ja? Wenn man im Monat nur 500 Euro übrig hat, vielleicht sogar aus 2 Gehältern, und soll dann 700 Euro für die Stromrechnung nachzahlen, hat man ein riesiges Problem. Und ich finde schon, dass allein aus diesen Gründen heraus die Inflationsentwicklung aufgehalten werden muss.
Bin ich ganz bei dir. Das ist verteilungspolitisch auf jeden Fall scheint mir relativ eindeutig zu sein, dass diejenigen, die wenig Geld haben, am härtesten betroffen sind. Nicht absolut, klar, aber relativ gesehen.
Wobei es ja auch den Vorschlag gibt, die Einkommenssteuer oder nochmal die Mehrwertsteuer temporär zu senken. Aber da sind Sie ja nach wie vor keine Fans von, oder?
Überhaupt nicht, nein. Also sowieso, man muss jetzt auch klar sagen, wenn es darum geht, ein Phänomen, das man auch innerhalb kurzer Frist durchaus in den Griff kriegen kann, zu bekämpfen, dann trifft man keine Entscheidungen, die zu strukturellen Mindereinnahmen oder strukturellen Mehrausgaben, also dauerhaft führen. Aber beispielsweise ein Vorziehen der Übernahme der EEG-Umlage im Bundeshaushalt ist durchaus zielführend. Und genauso sind Anpassungen für Geringverdiener, für Transferempfänger notwendig. Das habe ich jetzt eben ja angesprochen, dass man also die Sätze bei der Grundsicherung anpasst und berücksichtigt, dass die Inflation entsprechend nach oben gegangen ist. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass ein Heizkostenzuschuss für Geringverdiener und Geringverdienerinnen das leistet, was man benötigt. Aber da kommen wir so in eine Kategorie hinein, wenn man sich dann anschaut, was da tatsächlich gemacht wird mit dem Heizkostenzuschuss, sind wir an einem Punkt, den Justus Haukapp und ich schon mehrfach diskutiert haben. Man kann das nicht auf alle Geringverdiener verteilen, sondern man hat zu wenig Informationen. Das geht dann an die Bezieher von Wohngeld, das geht an die Bezieher von BAföG, also diejenigen, die in irgendwelchen Transfersystemen erfasst sind, erhalten dann den Heizkostenzuschuss. Aber jemand, der zu Hause ohne Wohngeld auskommen muss, und am Ende des Monats bleiben nur 500 Euro übrig oder sogar gar nichts mehr und es ist mehr Monat übrig als Geld, dann hat man einfach ein Problem. Diese Geringverdiener zu erfassen, das schaffen wir bislang nicht und ich glaube, da müssten wir durchaus auch nochmal Abhilfe schaffen.
Genau, also deswegen, da bin ich bei dir und da ist das Einfachste tatsächlich über die Preise daran zu kommen. Deswegen ist, glaube ich, die Abschaffung der EEG-Umlage oder die Verlagerung in den Bundeshaushalt, das ist sehr sinnvoll, weil da brauche ich gar nicht zu wissen, wo die Leute genau sitzen, weil dann die Strompreise sinken und das ist verteilungspolitisch, glaube ich, sehr hilfreich. Aber das hat ja auch viele weitere Vorzüge. Wenn wir die Elektrifizierung der deutschen Wirtschaft vorantreiben wollen, ist es natürlich besser, wenn der Strom günstiger wird. Wenn wir wollen, dass die Leute auf E-Mobility, die Industrie auf Elektrifizierung von Prozessen und so weiter umsteigt, dann ist es eher günstig, wenn die EEG-Umlage abgeschafft wird. Für die Industrie ist sie zwar teilweise gar nicht relevant, ja, aber auch nur für einen kleinen Teil der Industrie ist sie nicht relevant. Also größere Teile zahlen die immer noch. Also von daher hat das nicht nur verteilungspolitisch, sondern auch mikroökonomisch, energiewirtschaftlich große Sinnhaftigkeit, da möglichst schnell jetzt auszusteigen.
Ja, das sollte man vielleicht auch schon bei der Stromsteuer wieder ansetzen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, bei dem man nun auch zu einer Kompensation kommen kann. Also Sie merken, wir suchen sozusagen nach Kompensationen für die hauptsächlich Betroffenen, die von den Verteilungswirkungen her so in die gleiche Richtung gehen, wie das, was wir bei der Inflation erleben. Und auf der anderen Seite versuchen wir Maßnahmen zu finden, die sowieso strukturell angezeigt sind für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, etwa im Klimaschutz. Das heißt, man kann da versuchen, zwei Zielsetzungen auch zusammenzubringen an dieser Stelle. Diese kurzfristige Zielsetzung einer gewissen Entlastung und die mittel- und langfristige Zielsetzung, Strom nicht noch teurer zu machen, möglichst billiger zu machen, damit wir Verzerrungen, die es dabei jetzt gibt, durch diese Abgaben beenden können. Und die Stromsteuer ist vielleicht noch wichtiger, Justus, weil sie eben für alle gilt. Während die energieintensive Wirtschaft bei der EEG-Umlage schon entlastet ist. Also ich glaube, da könnten wir hier auch nochmal, was dann Produktionsprozesse und Ähnliches anbetrifft, mit der Stromsteuer etwas erreichen. Aber das muss am Ende auch finanzpolitisch machbar sein. Das ist völlig klar.
Es klingt aber alles so zeitintensiv. Anpassung von Transferleistungen, Stromsteuer, Änderung, EEG-Umlage, was wir gefühlt schon ewig besprechen. Aber die hohen Kosten sind doch jetzt da. Kann man da nicht unkonventionell einmal allen einen Scheck schicken, den sagenumwobenen Helikopter aufsteigen lassen?
Ich will nicht sagen, dass das eine unkonventionelle Idee ist. Ja, also wir hören das mit dem Helikoptergeld ja regelmäßig, sodass es einem schon konventioneller erscheint. Nein, der Punkt ist der, wir können das administrativ nicht umsetzen.
Doch, doch, Lars, wir machen das so. Ein Jahr kostenlos Fernsehen. Ja, der Bund gibt 8 Milliarden in rein und jeder, also du triffst jeden.
Ja, super.
Na, fast ja. jeden, außer die ohnehin befreit sind.
Du triffst die Haushalte und dann berücksichtigst du schon mal nicht die Größe der Haushalte. Erstens das, ja, also es ist keine individuelle Basis, auf der wir vorgehen. Und es ist auch nur ja eine Ad-Hoc-Maßnahme, ist auch nicht strukturell.
Aber Helikoptergeld ist auch nicht strukturell. Ja, also.
Aber wir haben einfach keine Informationen über die Individuen, die in Deutschland leben. Hinreichende Informationen. Das ist einfach ein Problem. Was wir hier dringend bräuchten, so sehr ich den Datenschutz schätze, wir müssten im Grunde die Daten aller Einwohnermeldeämter in Deutschland miteinander vernetzt haben. Und dann würden wir schon noch mal ein bisschen besser sehen, wer genau wo wohnt und noch eine zweite Wohnung hat und so weiter. Aber das haben wir nicht. Ja, und solange an der Stelle auch mit unterschiedlichen Systemen gearbeitet wird, die Digitalisierung hier in den Kinderschuhen steckt, muss man sich nicht wundern, dass solche Dinger nicht funktionieren.
Okay, aber gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Das ist jetzt richtig, was für den ordnungspolitischen Puls zerfällt. Einfach mal Preisobergrenzen festlegen.
Ja, der Blutdruck steigt. Aber bei Preiskontrollen, das ist Justusgebiet.
Ja, ich meine, die ganzen, wir kennen das aus vielen Märkten. Es gibt wenige Märkte, wo das angezeigt ist, wenn man so diese sogenannten natürlichen Monopole haben, die Stromnetzentgelte, die Trassenentgelte der Bahn und so, das ist alles richtig, dass sie reguliert sind. Aber normalerweise führt das natürlich zu Ausweichreaktionen aller Art. Entweder bieten die Leute weniger an, die haben ja jetzt schon eher ein Problem, dass viele Leute gerne was kaufen wollen und kriegen es nicht unbedingt. Ja, also jetzt noch nicht im Supermarkt, wobei die Lebensmittelzeitung schrieb jetzt letzte Woche, Toilettenpapier wird wieder knapp. Warum? Nicht wegen der Hamsterkäufe, sondern wegen der Lieferketten, die schon wieder in Gefahr sind. Ja, dass der Zellstoff wohl nicht mehr geliefert werden kann in dem Umfang, in dem die das erwarten. Also das heißt, wir haben da ein Problem, dass ohnehin schon teilweise verschiedene Dinge knapp sind. Und wenn wir jetzt ihnen auch noch sagen, wir sozusagen bremsen euch noch beim Preis aus, dann verkaufen wir sie eben woanders hin oder produzieren gar nicht mehr oder weichen aus. Ich finde immer ein schönes Beispiel, was sehr illustrativ ist, sind diese Mietpreisbremsen. In Berlin war es ja nun besonders dramatisch wenig Wohnungen über den legalen Markt gehandelt. Und es kommen alle möglichen Dinge wie, ich zahle dann Abstand für einen Staubsauger, der noch in der Wohnung sich befindet oder irgendwas. Also die Leute sind ja irgendwie pfiffig und fangen an auszuweichen. Von daher Preiskontrollen, das führt dann zwar vielleicht gefühlt dazu, dass du nicht so hohe Inflation hast, aber ich kann tendenziell halt weniger kaufen. Es führt ja nicht dazu, dass ich mehr Angebot habe. Dann haben wir auch die preissteigernden Faktoren. Also wenn ich jetzt sage, wir waren schon bei den Kneipen am Anfang, jetzt sage ich denen demnächst, pass auf, die Bierpreise dürft ihr nicht erhöhen, aber den Mindestlohn, den dürft ihr jetzt zahlen. Ja, dann werden die sich natürlich überlegen, ich habe jetzt nicht da gerade die goldene Zeit hinter mir in den letzten Jahren. Lohnt sich das noch weiter zu betreiben und so weiter? Also das hat so viele Verwerfungen, da würde ich von abraten. Da können wir kurzfristig Symptome kurieren, aber nur sehr kurzfristig und das fällt uns dann nachher auf die Füße.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil ja dann vielleicht doch noch größere Versorgungsengpässe auftreten. Wenn man dann jetzt da ansetzen wollte, würde man ja sagen, die Stromproduzenten dürfen die Preise nicht erhöhen, ja? Oder andere Energielieferanten kriegen ihren Preisdeckel. Dann liefern die einfach nicht. Also der letzte größere Blackout in Kalifornien in den 70er Jahren ist über einen solchen Preisstopp zustande gekommen. Ja? Dann haben wir so einen Preisdeckel gehabt. Und dann ist zu wenig produziert worden und das Netz zusammengebrochen. Also ich würde dazu raten, diese Dinge keinesfalls zu versuchen. Ich bin immer schon skeptisch bei anderen Eingriffen ins Preissystem wie dem Mindestlohn oder Garantiepreise in der Landwirtschaft, wie wir sie früher mal hatten und Ähnlichem. Das führt zu nichts, zu absolut ungünstigen Verzerrungen und sorgt am Ende nur dafür, dass die Probleme zunehmen.
Es wird, glaube ich, häufig unterschätzt, dass der Preis eben nicht nur irgendwie eine Verteilungsfunktion hat, sondern eine ganz starke Anreizfunktion. Und wenn die Preise steigen, es irgendwelche Leute gibt, die sagen, dann biete ich da auch was an, das lohnt sich. Ja, und dass eben das schafft, dass Versorgungslücken geschlossen werden und dann die Preise auch wieder sinken. Und das vergessen wir manchmal, dass bei hohen Preisen Leute anfangen, darüber nachzudenken, wie sie dann Angebot schaffen können.
Und war es in den USA nicht auch mal so in den frühen 70ern, dass Preisobergrenzen eingeführt wurden und die Inflation am Ende sogar verstärkt haben?
Naja, inwiefern die Preiskontrollen dann die Inflation verstärkt haben, das ist in der Literatur umstritten. Aber jedenfalls ist es so, dass wir dadurch weitere Angebotsverknappungen bekommen haben in bestimmten Segmenten, in denen diese Preisdeckelung besonders gegriffen hat. Und das hat für die Versorgung der Bevölkerung überhaupt nichts gebracht. Ja?
Das Phänomen, was man eben kennt, ist, dass die Märkte, die von Preiskontrollen betroffen sind, häufig unter einer Angebotsverknappung leiden. Die Nachfrager fangen an zu substituieren, gegebenenfalls auf irgendwelche anderen Dinge auszuweichen, die man dann stattdessen kaufen kann. Dann sehen wir die Inflation eben da oder die Teuerungsraten, weil da plötzlich die zusätzliche Nachfrage auf diese Märkte drängt. Und dann müssen wir da hinterher rudern. Das ist so ein bisschen diese Ölfleck-Theorie, dass man sagt, wenn ich erstmal anfange, ja, dann ist das immer schwieriger in den Griff zu kriegen, die Regulierung, weil das immer weiter ausdehnt und die Leute immer weiter reagieren. Und von daher muss ich sagen, also die Skepsis gegenüber Preiskontrollen, die ist bei vielen Ökonomen mit Ausnahme von bestimmten Bereichen. Ja, sagen wir, wenn es starke Monopole gibt oder in Bereichen, wo wir sagen, es gibt aus verschiedenen Gründen Informationsdefizite im Gesundheitswesen oder so, dass es da gewisse Preiskontrollen gibt, das ist sicherlich ganz sinnvoll. Aber die allgemeine Preiskontrolle, das mir ist nicht bekannt, dass irgendein Land damit besonders gute Erfahrungen gemacht hätte.
Wenn wir uns jetzt nochmal alles zusammen anschauen, was gerade zur Inflation beiträgt, wackelige Konjunktur, hohe Rohstoffpreise, teure Energie, gestörte Lieferketten und. Gab es so eine ja letztlich fast schon toxische Mischung in der Vergangenheit schon mal, auf Basis derer wir was lernen könnten?
Also es ist immer so, dass man sagen muss, in der Wirtschaftsgeschichte sind, wie typischerweise sonst auch in der Geschichte, die Situationen jeweils für sich genommen besonders. Ja, es ist selten so, dass sich Geschichte wirklich wiederholt. Historiker sagen ja, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Wir hatten durchaus in den 70er, 80er Jahren eine Situation, in der wir von der Angebotsseite entsprechende Verknappungen hatten und gerade bei den Energiepreisen durch die zwei Ölpreisschocks auch entsprechende Steigerungen. Und das wieder in den Griff zu kriegen über eine restriktivere Geldpolitik, das hat dann auch funktioniert, aber war durchaus verbunden mit erheblichen Härten für die davon betroffene Bevölkerung. Also wenn ich mir anschaue, welche Auswirkungen die Volckersche Geldpolitik in den USA auf dem US-Arbeitsmarkt hatte, dann sind da doch eine ganze Reihe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch hart getroffen worden. Was auch eine gewisse Parallele darstellt, Das sind die Diskussionen über die Inflationsentwicklung, die so in der zweiten Hälfte der 60er Jahre aufgekommen war und die uns dann ja bis Anfang der 80er, bis Volcker richtig einsetzte in den USA, begleitet haben. Nämlich die Analyse der Preisentwicklung aus einer mikroökonomischen Perspektive heraus, zu sagen, da gibt es bestimmte Preiskomponenten, die nach oben gehen und da bestehen irgendwelche Probleme. Vielleicht sollte man mit Preiskontrollen darauf reagieren. Dann ist vor allen Dingen auf die Preis-Lohn-Spiralen abgestellt worden und Ähnliches. Das ist gut und schön, das alles zu machen. Aber was damals versäumt worden ist, das ist ganz klar nochmal darauf zu achten, wie ist eigentlich die Transmission von der Geldpolitik in die Wirtschaft. Und auch diese Diskussion hatten wir jetzt im Grunde zuletzt. Phil Lane hat immer nur noch in seinen Statements, also der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, in seinen Statements darauf abgestellt, dass die Preis-Lohn-Spiralen noch nicht da seien und dass man erst einmal sehen müsse, was da passiert. Ja, wenn wir die haben, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also die Löhne reagieren typischerweise relativ spät. Man muss vorher reagieren. Man muss sich Gedanken darüber machen, wie ist denn meine Transmission, die Transmission meiner hohen Liquidität, die ich als Zentralbank bereitstelle, in die Wirtschaft hinein. Und wie gesagt, das geht über die Staaten. Also muss ich da jetzt ansetzen, wenn ich entsprechende Signale setzen will. Und von daher ist die Situation heute durchaus vergleichbar mit Situationen früher. Einmal was die Preisentwicklung auf den Energiemärkten anbetrifft, andererseits was die hohen fiskalischen Defizite anbetrifft, die in den 60er Jahren ja durchaus auch kräftig waren, 60er, 70er in den USA. Und das sind schon gewisse Parallelen, aber die Situation ist heute nochmal durchaus anders, weil man muss natürlich auch sehen, dass bei der hohen Staatsverschuldung, die wir heute haben, die Problematik für die betroffenen Staaten eine ganz andere ist. Und zwar nicht nur im Euroraum. Da geht es jetzt nicht immer nur um Italien und Griechenland, sondern wenn die Fed heute ihren Zinssatz auf 5% anhebt, bei einer Staatsverschuldung von 100%, in den 80ern waren das 25%, ja, des Bruttoinlandsproduktes. Bei 100% des BIP heißt das, dass die Zinsausgaben des Staates plötzlich 5% des BIP betragen werden. Und das bedeutet wiederum nach den heutigen Zahlen des Bruttoinlandsprodukts oder denen aus dem vorigen Jahr, dass von heute auf morgen $1 Billion zusätzliche Ausgaben getätigt werden müssen. Man darf nicht vergessen, dass wir in einer Situation sind, in der die Staatsverschuldung viel, viel, viel höher ist und Zinseffekte sich auch ganz anders bemerkbar machen. Und von daher ist die Situation doch sehr verschieden zur Lage in den 60er, 70er oder 80er Jahren.
Auch wenn die Lohnpreisspiralen jetzt nicht da sind, so wie ich das wahrnehme, die allermeisten erwarten, dass die kommen werden. Ich meine, was sollen die Gewerkschaften denn machen? Wenn ich jetzt Gewerkschaftsfunktionär wäre, dann würde ich jetzt auch mal eine kräftige Lohnerhöhung fordern. Ja, wir haben zumindest in Deutschland einen Arbeitskräftemangel eher und die Inflation. Das wäre eine Riesenüberraschung, wenn die Gewerkschaften nicht sagen, jetzt brauchen wir dann aber auch mal eine ordentliche Kompensation. Ja, also von daher werden die kommen, ja, die Lohnpreisspiralen. Das ist doch ganz klar.
Mein Kollege Peter Buffinger hat früher immer gefordert, nach der Eurokrise, dass doch die Löhne in der Eurozone in den verschiedenen Ländern als Zielgröße im Blick haben sollte, die Zielrate der EZB bei der Inflation und dass sich das niederschlagen sollte in den Lohnforderungen.
Das war zu dem Zeitpunkt, als wir noch keine Inflation hatten wahrscheinlich.
Da hatten wir keine Inflation, genau. Dann hat er gesagt, da sollen die Löhne stärker steigen. Mit dem Argument, damit dann auch die Inflation stärker in Richtung 2% steigt. Ich habe jetzt in der Diskussion noch nicht von ihm gehört, dass er verlangt, dass die Gewerkschaften keinesfalls bei den Lohnforderungen mehr als 2% Inflation in ihren Forderungskatalog mit aufnehmen sollten. Ich bin sehr gespannt, was das im Herbst wird.
Wobei es ja jetzt schon viele Arbeitnehmer gibt, die direkt verhandeln und ohne Gewerkschaft einen Inflationsausgleich fordern. Also zumindest im Kleinen ist der Druck ja durchaus schon da.
Auf jeden Fall, das ist mir auch geläufig von vielen. Und die Arbeitgeber haben momentan auch vielfältig die Befürchtung, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abhanden kommen und die nicht so leicht zu ersetzen sind, sodass die tendenziell gewillt sind, das auch zugestehen, diesen Ausgleich.
Klar, die leben jetzt schon eine gewisse Zeit in unterschiedlichen Branchen mit einer Verknappung der Arbeitskräfte. Und hier kommen diese zwei Punkte zusammen. Man will bei Verknappungen am Arbeitsmarkt, wenn man feststellt, man kriegt überhaupt keine Leute, will man jetzt nicht noch die guten Leute verlieren. Und die kommen und sagen, naja, jetzt brauchen wir aber auch einen kräftigen Schluck aus der Pulle, weil die Inflationsrate ist entsprechend nach oben gegangen. Mir ist das auch sehr geläufig aus unterschiedlichen Gesprächen, dass diese Forderungen nach oben gehen. Also wir brauchen nicht mal auf die Tarifverhandlungen im Herbst zu warten. Wir können schon erwarten, dass auch in den Monaten vorher schon sich das zeigt, was wir als Lohndrift bezeichnen, nämlich die Lohnsteigerungen, die über das hinausgehen, was tariflich vereinbart ist. Insbesondere in den weniger tarifgebundenen Branchen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Lohndrift nochmal kräftig nach oben gehen wird. Also von daher, es ist tatsächlich höchste Zeit, dass die EZB etwas tut.
Aber um es nochmal klar festzuhalten, Sie gehen schon davon aus, dass die EZB noch in diesem Jahr den Zins anfassen wird?
Ja, die EZB kann sich auch ein bisschen rausreden. Also sie wird ja jetzt nicht den eigentlichen Leitzins anheben müssen dieses Jahr. Sie kann ja den negativen Einlagezins für die Banken auf Null heben. Und dann hat sie auch mal so ein bisschen Ruhe in den Diskussionen mit den deutschen Sparkassen und dem Sparkassenverband und den Genossenschaftsbanken, die ganze Zeit natürlich schon auch vor dem Dilemma stehen, dass bei Negativzinsen viele Geschäfte, die sie sonst tätigen in der Fristentransformation, so leicht nicht mehr funktionieren. Ja? Also das würde schon mal helfen. Das ist natürlich eine Zinsanhebung und ein klares Signal, aber es ist nicht dasselbe, als wenn da auf der breiten Front die Zinsen steigen. Und das Zweite, sie sollte tatsächlich mit den Anleihekäufen früher aufhören und die Nettoanleihekäufe reduzieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Und an welchen Zeitraum denken Sie da, Herr Feld? Weil an die Anleihekäufe geht sie ja, die EZB.
Ja, die EZB hat angekündigt, dass sie sowieso dieses Programm, das im Moment seit der Corona-Pandemie neu geschaffen worden ist und im Moment noch gilt, nämlich das PEP-Programm, also das Pandemic Emergency Purchase Program, dass sie das beendet. Aber die Anleihekäufe, die damit getätigt werden, wenigstens teilweise je nach Bedarf mit dem alten Programm, dem PSPP, dem Public Sector Purchase Program, vornehmen wird. Da hat sie Flexibilität, aber sie können natürlich auch ankündigen, wir fahren jetzt auch die Anleihekäufe im Rahmen des PSPP schneller runter, also beispielsweise schon bis Herbst dieses Jahres. Und das wäre durchaus ein klares Signal an die Märkte.
Ich denke auch, die EZB, die ändert ja schon die Kommunikation. Ich meine, ich glaube, anders als die katholische Kirche muss sie nicht sagen, dass da ein redaktioneller Fehler in der Übertragung des Protokolls stattgefunden hat, sondern sie kann einfach sagen, die Situation hat sich eben anders entwickelt. Und so wie ich zum Beispiel Isabel Schnabel wahrnehme, sagt sie das auch schon. Ja, wir haben das vermutlich etwas unterschätzt im letzten Jahr. Und diese Art der Kommunikation würde ich so interpretieren, dass sie jetzt zwar schrittweise, die EZB macht ja nicht eine Kehrtwende, also kein, sagen wir, U-Turn bei voller Fahrt, aber dass sie sagen, jetzt müssen wir doch den Bremsvorgang hier mal einleiten und langsam sozusagen doch kommunizieren, dass sich das ändern wird. Und ich wäre nicht überrascht, wenn sich da in diesem Jahr noch einiges tun würde.
Trotzdem sind ja immer noch die Rufe der Kritiker zu hören, dass die EZB endlich aufwachen müsse, um mal so eine der freundlichen Varianten zu nehmen.
Also ich glaube, die EZB ist eigentlich schon aufgewacht sozusagen. Die will jetzt nur nichts allzu schreckhaft erscheinen, ist mein Eindruck, und sagen, wir sind jetzt furchtbar sozusagen hochgeschreckt aus einem Albtraum, sondern hat das eigentlich wahrgenommen, dass die Inflation doch länger hält, als sie selbst vermutet hat und jetzt eben doch das mit einer gewissen Vorsicht navigiert.
Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie ist aufgewacht. Ich würde eher sagen, sie sind ja die ganze Zeit schon wach genug, nur die Situation hat sich ja geändert. John Maynard Keynes hat das ja dem Vernehmen nach irgendwann mal deutlich gesagt, dass er seine Meinung ändert, wenn sich die Fakten ändern. Ja, und insofern kann man das als Ökonom auch ganz gut begründen, wenn man auf den Altmeister zurückgreift. Und man kann durchaus auch zugeben, dass man die Fakten so in ihrer Entwicklung nicht vorhersehen konnte. Wer kann schon die Zukunft vorhersagen? Also von daher finde ich schon, dass die EZB hier selbstbewusst sein soll. Und sie soll eben nicht mit aller Schärfe auf die Bremse treten müssen. Das ist ja mit ein Grund dafür, warum man von Seiten vieler Ökonominnen und Ökonomen jetzt das Argument hört, jetzt langsam müssen die Märkte schon darauf vorbereitet werden, dass es weniger expansiv wird, dass es vielleicht restriktiver wird, damit die Effekte nicht so abrupt sind. Denn wenn sie abrupter sind, dann ist das für die Finanzmärkte schlechter. Und das in einer Situation, in der die Staatsverschuldung relativ hoch ist, in der die Privatverschuldung relativ hoch ist, in der wir über Jahre mit niedrigen Zinsen und Negativzinsen auch noch eine Verstärkung bestimmter Geschäfte im Bankensystem hatten. Wenn es zu einer abrupten Zinserhöhung kommt, dann werden die Banken Schwierigkeiten haben. Ich kann nur noch mal daran erinnern, wie die Fristentransformation funktioniert. Die Banken holen Geld kurzfristig rein und verleihen es langfristig. Und sie verleihen es zu Konditionen, die es dann aktuell auf den Märkten gibt. Das heißt, die langfristigen Zinsen sind dann niedriger als die kurzfristigen. Das heißt, sie bekommen weniger Deckungsbeiträge für das, was sie dann selber zahlen müssen, für das, was sie kurzfristig leihen. Und deswegen muss die EZB ja jetzt auch schon reagieren und nicht erst noch ein Jahr abwarten und dann sagen, oho, jetzt haben wir aber eine Preis-Lohn-Spirale und jetzt heben wir den Zins von 0 auf 5. Ja, das ist fatal. Das darf nicht passieren.
Ich meine, so ein bisschen ist es ja so wie in der Medizin. Man versucht erstmal mit so einem sanften Eingriff das Ganze in den Griff zu kriegen und sagen, gucken wir mal, ob diese Therapie anschlägt. Und wenn das dann nicht anschlägt, dann müssen wir vielleicht eine härtere Therapie oder ein bisschen invasivere Vorgehensweise wählen. Und dann sagt man dem Arzt ja auch nicht hinterher, warum haben sie denn nicht sofort die Amputation gemacht? Also man muss nicht immer gleich das schärfste Schwert auspacken.
Aber es gab doch auch schon voriges Jahr die Warnungen, dass die Inflation vielleicht keine schnelle Nummer wird, sondern längerfristig zum Problem werden könnte. Oder kam das alles aus dem Lager derer, die eh immer Untergang rufen?
Das würde ich nicht sagen. Also es ist natürlich schon so, dass wir immer eine Situation haben, dass irgendwer vorm Zusammenbruch der Welt irgendwie warnt. Ja, also das haben wir immer wieder, diese Doomsayer. Aber im Hinblick auf die Inflationsentwicklung gab es ja durchaus schon frühzeitig von einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen Skepsis, dass das wirklich nur transitorisch sein würde. Vielleicht auch aus anderen Gründen, weil sie dachten, die Löhne springen vielleicht ein bisschen schneller an. Aber letztlich wissen ja die meisten, dass dann, wenn wir einen Schock haben, der auf der Angebotsseite wirkt und der vielleicht auch noch länger wirkt als die nachfrageseitigen Effekte, dass dann die Inflation sich auch intensiver entwickeln wird. Und von daher würde ich die jetzt auch nicht abtun als diejenigen, die immer sagen, die Welt bricht zusammen. Und wenn sie dann wirklich auch mal anscheinend zusammenbricht, dann sagen, jetzt haben wir mal recht gehabt. Ja, bei den anderen 100 Mal, wo sie es behauptet haben, ist nicht zusammengebrochen. Das trifft hier nicht zu. Also da wäre ich vorsichtig.
Ja, sehe ich auch so. Es gab da verschiedene Auffassungen, Einschätzungen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, die Leute, die, weiß nicht, Larry Summers oder ähnliche, die vorher intensiver gewarnt haben, das war irgendwie eindeutig und die ganz große Mehrheitsmeinung. Und Paul Krugman war der Vertreter einer kleinen Minderheit. Es gab eben verschiedene Einschätzungen und dann die Welt entwickelt sich weiter und man macht das, was wir bayesianisches Updating nennt. Man korrigiert seine Einschätzungen.
Ja, die Fakten ändern sich, man ändert seine Meinung. So ist das nun mal. Aber der Punkt ist durchaus auch, wenn man sich jetzt die formalen Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten anschaut oder Sachverständigenrat, Bundesbank und so weiter, man muss schon feststellen, dass in diesen Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung die Nachfrageseite dominiert. Ja? Also wenn wir die Konjunkturentwicklung in der Prognose anschauen, das wird im Wesentlichen von der Verwendungsseite her gemacht. Ja? Das hört sich jetzt technisch an, aber Verwendungsseite heißt, das Bruttoinlandsprodukt teilt sich auf den privaten Konsum, die Investitionen, den Staatskonsum, den Außenbeitrag. Und das sind überwiegend, mal von den privaten Investitionen abgesehen, überwiegend Nachfragekomponenten. Und selbst bei der privaten Investitionsnachfrage ist es so, dass das ist zwar der Brückenkopf zur Angebotsseite hin, aber da ist das Angebot letztlich unterrepräsentiert, wenn man es genau betrachtet. Ja. Die Modelle wirken so. Und das hat auch Auswirkungen auf die Preisprognosen, die getroffen werden, die Prognose der Inflationsrate. Die Nachfrageseite ist aber seit dem Einbruch 2020 durch so viele Maßnahmen gestärkt worden. Gerade in Europa sind die Einkommen, die privaten Einkommen nicht in dem Maße eingebrochen. Und letztlich ist auch die Arbeitslosigkeit, insbesondere in Deutschland, gar nicht so hoch. Sie ist ja fast schon wieder auf Vorkrisenniveau. Also das alles zeigt in die Richtung, dass die Nachfrage im Wesentlichen intakt ist. Aber die Angebotsseite haben wir nicht richtig einschätzen können und wussten nicht genau, was da passiert. Deswegen muss man sich nicht wundern, dass auch die formalen Prognosen am Ende daneben gelegt sind.
Verstehe. Na gut. Dann belassen wir das für heute dabei und wir schauen, was sich bei der EZB im März tut. So ganz war es das aber noch nicht für heute. Wir schauen noch mal kurz nach Italien. Da ist ja nun doch alles beim Alten geblieben. Draghi kann seinen Reformkurs vorerst weiter vorantreiben. Wie weit wird er denn im Idealfall kommen?
Lars, du bist ja Italien-Experte hier.
Ich bin kein Italien-Experte, das kann man so nicht sagen. Aber realistisch ist es ja, dass Mario Draghi noch ein Jahr Zeit hat, nämlich bis 2023. Dann müssen turnusmäßig Wahlen stattfinden. Und es ist nicht davon auszugehen, dass er danach weiter Premierminister bleibt. Dann hat er jetzt noch ein Jahr Reformen durchzuführen. Ein Jahr, um die Mittel, die es aus dem Programm Next Generation EU für Italien gibt, vernünftig einzusetzen. Und vernünftig heißt vor allen Dingen auch so, dass sie ihm die Reformen erleichtern in verschiedenen Dimensionen. Wenn er das schafft, dann ist die Grundlage für ein größeres Produktivitätswachstum in Italien gelegt. Also das, was jetzt nicht einfach nur als kurzfristiges Strohfeuer das Wachstum befördert, sondern zu langfristig verbesserten Wachstumsbedingungen. Und dann können wir die Hoffnung haben, dass Italien so langsam aus den Puschen kommt. Ich kann aber gleich hinzufügen, wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir im Zuge der weniger expansiven Geldpolitik der EZB auch sehen, dass die Anleger auf den Märkten in Italien höhere Zinsaufschläge abverlangen werden. Und zwar nicht nur dem italienischen Staat, sondern auch den privaten Investoren. Und das wird dann leider eine weniger angenehme Situation für die italienische Wirtschaft sein.
Na und damit doch auch für uns, oder? Dann stehen wir doch vor der nächsten Rettungsaktion.
Naja, also es ist natürlich schon so, dass es in diesem Programm Next Generation EU auch eine Umverteilungskomponente gibt. Aber letztlich ist ja die Verschuldung auf der EU-Ebene angesiedelt, wird nicht direkt weitergereicht an die Mitgliedstaaten. Also ich bin da jetzt nicht so skeptisch, gerade was Italien anbetrifft und dieses Programm mit seinem Transferelement anbetrifft. Nur letztlich ist das große Problem in der Europäischen Währungsunion, dass sich seit der Schuldenkrise nochmal besonders herausgestellt hat, im italienischen Fall das unzureichende Wirtschaftswachstum. Das fehlt. Das brauchen wir. Das brauchen wir für die Eurozone insgesamt. Und dazu werden dann immer wieder die Strukturreformen bemüht. Und es ist fast jedem klar, was da passieren muss. Also seit 5 Jahren steht der immer noch meines Erachtens vorzügliche Landesbericht des IWF zu Italien da, listet eine ganze Reihe von unterschiedlichen Maßnahmen auf, die dringend gemacht werden müssten. Und das muss jetzt kommen. Ein Teil davon ist auch umgesetzt worden, ein Teil von dem soll noch weiter umgesetzt werden von der Regierung Draghi. Aber das geht alles viel zu langsam. Also wir würden schon einen kräftigeren Schritt nach vorne tun können, wenn die italienischen Regierungen an der Stelle schneller reagiert hätten.
Ja, wenn ich das richtig sehe, hat Italien seit nahezu 20 Jahren Stagnation. Grunde genommen.
Genau, im Produktivitätswachstum ist das so. Und das ist nicht einfach nur ein Phänomen, weil da zwischendrin 2 schwere Krisen waren, sondern man sieht das eben auch durchgängig. Das ist eine Seitwärtsbewegung der Produktivitätsentwicklung. Das hat sonst kein Land in der OECD erlebt.
Ja, das ist schon bemerkenswert. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst.
Aber woher kommt das denn, diese 20 Jahre Stillstand? Das war ja nicht alles Krise.
Es ist ganz klar ein strukturelles Problem. Also man kann sagen, seit kurz vor Eintritt in die Europäische Währungsunion hat Italien dieses Problem. Es ist noch nicht einmal die Währungsunion selber, die so den Einschnitt bedeutet, sondern es begann vorher schon. Und da sieht man einfach, wie über Jahre eine Überregulierung in Italien in den unterschiedlichsten Bereichen dazu geführt hat, dass, also wie bei Gulliver, diese vielfältigen Fesseln dafür sorgen, dass sich das Land nicht mehr richtig bewegen kann. Das gilt im Arbeitsmarkt, das gilt in den Produktmärkten. Und dann kommt eben hinzu, dass wenn Streitigkeiten auftreten aufgrund dieser Regulierungen, beispielsweise zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das Gerichtssystem dysfunktional ist, ewig lange braucht, bis eine endgültige Entscheidung getroffen ist in der letzten Instanz. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist einfach mein Lieblingsbeispiel, weil es sich da am besten illustrieren lässt. Aber es ist nicht auf den Arbeitsmarkt beschränkt. Wir haben das genauso in ganz anderen Bereichen. Aber im Arbeitsmarkt lässt sich es am schönsten illustrieren. Wenn man sich anschaut, wie restriktiv die Arbeitsschutzgesetze, der Kündigungsschutz insbesondere bei Einzelverträgen, in den großen EU-Mitgliedstaaten ist, dann kann man sagen, Deutschland hat einen restriktiven Kündigungsschutz, Frankreich hat einen restriktiven Kündigungsschutz und Italien hat einen. Warum soll das in Italien schlechter sein? Naja, ganz einfach, weil der Kündigungsschutz, bis er dann durchgesetzt ist, dort 10 Jahre braucht und bei uns brauchen Gerichtsverfahren halt nur 2 Jahre. Ja? Nach 2 Jahren weiß in Deutschland der Arbeitgeber Bescheid, ob er bei einer Entlassung richtig gehandelt hat oder nicht. Wenn er nicht richtig gehandelt hat, dann zahlt er eine entsprechende Abfindung. Diese Abfindung orientiert sich an dem entgangenen Lohn und vielleicht noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie abwegig die Entlassung gewesen ist. Und dafür kann er bestimmte Kosten ansetzen. In Frankreich dauert das Gerichtsverfahren nicht länger, aber die Kosten sind höher. Ja, das, was gezahlt werden muss an den Arbeitnehmer, an die Arbeitnehmerin. In Italien dauern diese Prozesse bis zu 10 Jahren. Ja. Und da kann man sich ja vorstellen, was die Arbeitgeber machen. Ja. Die werden sagen, ich versuche die Leute gar nicht erst einzustellen. Und das bedeutet, dass kleine und mittlere Unternehmen ihre Möglichkeiten zu wachsen in unzureichendem Maße nutzen. Ja, denn wenn sie über Schwellenwerte kommen, die in diesen Regulierungen definiert sind, dann unterliegen sie bei Wachstum schärferen Regulierungen. Und deswegen vermeiden sie das Wachstum. Und das heißt, es werden Produktivitätsvorsprünge, die ein solches Wachsen mit sich bringt, die Nutzung von Skalenerträgen beispielsweise, das wird nicht zustande kommen. Und das ist eins der großen Probleme, das wir in Italien haben.
Das heißt, das Land bremst sich per eigener Struktur selbst aus.
Absolut. Und der richtige Ansatz ist hier, bei der Justiz anzusetzen. Und das hat Mario Draghi auch gemacht. Aber es ist ja keine leichte Aufgabe, das durchzusetzen. Das Justizsystem ist ja durch das ganze Land verteilt. Und es will ja hier niemand die Rechtsstaatlichkeit beiseite wischen. Darum soll es ja nicht gehen. Es muss darum gehen, gute Juristinnen und Juristen zu haben, dass wir also qualitativ gute Entscheidungen haben und auf der anderen Seite diese Verfahren zu beschleunigen. Das ist jetzt extrem wichtig.
Muss man andernfalls fragen, wie lange sich die EU so einen Bremsklotz leisten kann, vor allem jetzt, wo wir mehr Wachstum denn je brauchen?
Das ist ja keine Frage, die nun wirklich realistisch ist, weil also Italien ist Mitglied der Europäischen Union, ist Mitglied der Europäischen Währungsunion und es macht überhaupt keinen Sinn, auch nur darüber zu diskutieren, dass es nicht mehr Mitglied wäre. Das wäre für alle Beteiligten eine Katastrophe. Und von daher lohnt es sich auch nicht, darüber zu reden, sondern man muss konstruktiv versuchen, untereinander auf diese Reformen hinzudringen und Italien auch immer wieder die Hilfestellung zu bieten, die es dafür braucht. Ein Stück weit wenigstens. Es funktioniert auch nicht nur über Druck, das muss man auch klar sagen.
Ja, aber Herr Feld, wir sehen doch, dass Katastrophen passieren und es besser ist, vorbereitet zu sein.
Das stimmt, aber wenn man die Probleme sieht und weiß, wo sie sind, dann wird man auch darauf zusteuern können, die Katastrophe zu verhindern.
Also weil das jetzt so schön zuversichtlich klingt, würde ich das gern als Schlusswort stehen lassen. Es sei denn, Herr Haukarp, Sie wollen noch was ergänzen.
Ach nee, also es ist ja alles gut. Ich glaube, der Nath hat das jetzt super erklärt, wie wir die Katastrophe in Italien verhindern. Mario Draghi wird das schon richten.
Na, dann war's das für heute. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie konnten ein bisschen was aus dieser Ausgabe mitnehmen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Zuversicht in den Sonntag. Das ist, glaube ich, die Devise, die wir jetzt für die nächsten Wochen vor uns haben. Es gibt genug Probleme auf der Welt, vielleicht bekommen wir an dieser Front Inflation, Staatsverschuldung, Eurozone die notwendigen Entscheidungen und damit alles in den Griff.
Das Gute an so herausfordernden Zeiten ist ja, dass es spannend ist. Von daher hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie bleiben uns gewogen. Und wir wünschen Ihnen noch nicht nur einen schönen Sonntag, sondern auch eine ertragreiche Woche und hören uns in 14 Tagen hoffentlich wieder.
Feld und Haukarp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukarp. Ein Pioneer Original.